Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Vorlesung. Sechste Veranstaltung, glaube ich schon, genau. Personal und Organisation. Thema der heutigen Sitzung sehen Sie hier oben, Arbeitsgruppen und Teams. Das heißt, sehen Sie hier im Ablauf unserer Veranstaltung, wir sind heute sozusagen das erste Mal auf der zweiten Ebene angelangt, hier auf der Ebene des Teams in unserer Gesamtstruktur der Veranstaltung. Das heißt, nachdem wir uns hier jetzt hier fünf Veranstaltungen hochgearbeitet haben über die verschiedenen Ebenen der individuellen Betrachtungsweise in Organisationen, also erst mit dem Thema Motivation auseinandergesetzt, dann mit Kompensationsgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung, dann mit Lernen und Entscheiden in Organisationen und letztes Mal dann mit dem Thema Emotionen und Stressmanagement. Also erinnern Sie sich hoffentlich, letztmalige Veranstaltung, was haben wir gemacht? Wir haben darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Emotion, was ist Affekt, was ist eine Emotion, was ist eine Stimmung, wie kann ich das beides differenzieren? Dann, wie entsteht sowas? Emotionale Zustände in Organisationen, haben da insbesondere die Effective Event Theory kennengelernt. Also die Theorie, die uns erklären kann, was es für Auslöser gibt für Emotionen in Organisationen, was sie dann auch für Auswirkungen haben. Haben dann auch ein bisschen darüber gesprochen, wie man Emotionen vielleicht managen oder steuern kann. Das interessiert uns hier ja auch immer als in der Managementveranstaltung. Stichwort emotionale Intelligenz, ist das etwas, was man erlernen kann, was ich vielleicht durch Trainings irgendwie Leuten beibringen kann? Brauche ich das in manchen Jobs mehr, in manchen weniger? Ja, das ist wahrscheinlich so. Es gibt Jobs, wo es mehr emotionale Anforderungen gibt, aber wir haben festgestellt, in fast allen Jobs gibt es das irgendwie. Dann zweiter Teil, das war am Ende relativ schnell, deshalb werde ich da gleich auch noch was detaillierter aufgreifen. Ansätze zum Stressmanagement. Also was ist Stress? Positiver Stress, Distress und Eustress. Also externe Herausforderungen, die an mich herangetragen wird. Wie gehe ich damit um? Einmal denke ich, ich habe die Ressourcen, um das zu bewältigen. Dann gibt es sowas wie so einen positiven Stress. Das reizt mich zwar in einer gewissen Form zu handeln, aber ich kann das bewältigen. Wenn ich denke, ich habe die Ressourcen nicht zur Verfügung, dann entsteht dieser negative Stress, der Distress, und das ist dann natürlich keine gute Sache. Dann haben wir noch am Ende ein anderes Modell kennengelernt, Job-Demand-Resource-Modell. Das erkläre ich Ihnen gleich nochmal nach den Wiederholungsfragen. Heute jetzt aber Thema Arbeitsgruppen und Teams. Das heißt, wir wollen jetzt heute mal gucken, Individuum, der einfache Mitarbeiter in der Organisation, da wissen wir jetzt einiges drüber, wann der irgendwie handelt, wann der vielleicht auch Fehler macht, wann der motiviert ist. Jetzt ist es aber so, ist ja nicht immer nur ein Individuum in der Organisation, sondern meistens ist man da in irgendwelchen sozialen Strukturen. Das heißt, man arbeitet in Teams, man arbeitet in Abteilungen. Und zu dem Thema steigen wir dann heute mal ein. Gut, bevor wir das machen, Wiederholungsfrage wie immer. Holen Sie mal Ihre Handys raus, Ihre Tablets, Computer, wie auch immer. Machen wir die Wiederholungsfrage und auch Übung für die Klausur. Der Code für heute sehen Sie hier oben. 357995. 357995. Können Sie eingeben, respond.cc. Und dann kommt da gleich die erste Frage, die da lautet: 2-Punkte-Frage. Welche Kritikpunkte werden gegen das Konzept der emotionalen Intelligenz angeführt? Mehrfachnennung, das heißt nochmal, es sind mindestens 2 oder sogar mehr Antworten richtig. Erste Antwort, es gibt keine einheitliche wissenschaftliche akzeptierte Definition. Zweitens, viele der Effekte emotionaler Intelligenz können auch durch allgemeine Persönlichkeitseigenschaften und kognitive Intelligenz erklärt werden. Drittens, oft korrelieren die verschiedenen Messungen mit unterschiedlichen Messinstrumenten kaum. Viertens, das Konzept ist zu intuitiv. Das ist die erste Frage. Aufgabe 2, eine kleine Fallstudie. Jane Hastings hat kürzlich ihren ersten Job als Pressesprecherin begonnen und erarbeitet momentan Pressesendungen für anstehende Kampagnen. Die Kampagne wird in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt und Jane Hastings wird mit den Medien interagieren und beispielsweise Interviews zu diesen Themen geben müssen. Es ist das erste Mal, dass sie mit Medien interagieren wird und sie erlebt Emotionen der Anspannung, Nervosität und Stress. Welche der folgenden Stimmungsdimensionen erlebt sie? Erstens niedrig positiven Affekt, zweitens neutralen Affekt, Drittens niedrigen negativen Effekt, viertens hohen negativen Effekt. Überlegen Sie mal, steht hier 3 Punkte, würde ich fast sagen, ist eher eine 2-Punkte-Frage, weil ist schon eine Anwendungsfrage, aber schon ganz konkret auf ein Konzept bezogen, nämlich diese verschiedenen Effektdimensionen, erinnern Sie sich vielleicht, die wir letztes Mal in so einer Kreisurform kennengelernt haben. Also nochmal überlegen, was trifft hier zu, diese Effektarten, welche Arten von Effekt können wir da hier feststellen? Gut, ich gebe Ihnen noch 10 Sekunden zum Überlegen. Dann kommen wir zur ersten Antwort. Gucken, ob Sie sich hier gleich auch öffnen. So ist es. Also, welche Kritikpunkte gegen das Konzept der emotionalen Intelligenz sind hier vorzubringen? Erste Antwort von Ihnen, 86,7%, also den Großteil angekreuzt. Okay, gucken wir mal weiter. Genau, also, das Licht geht auch irgendwie immer an und aus. Gut, lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Gucken wir hier, also erste Antwort, es gibt keine einheitliche wissenschaftlich akzeptierte Definition. Genau, das ist einer der Kritikpunkte. Richtig von Ihnen auch angekreuzt von den meisten. Zweitens, viele der Effekte emotionaler Intelligenz können durch allgemeine, wo habe ich meinen Text? Können durch allgemeine persönliche Eigenschaften und kognitive Intelligenz erklärt werden. Ja, das ist auch richtig. Das ist auch ein Kritikpunkt sozusagen von den Kritikern, die sagen, ist gar nichts Neues. Das wissen wir eigentlich schon. Persönlichkeitseigenschaften, ob ich zum Beispiel extrovertiert bin, ob ich so eine Gewissenhaftigkeit habe, das erklärt schon ziemlich viel. Sowas wie emotionale Intelligenz brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Also das ist schon mal hier beides richtig. Jetzt dritte Antwort. 47,3%, da waren Sie sich nicht so ganz einig, haben das angekreuzt als richtig. Die Antwort ist, oft korrelieren die verschiedenen Messungen mit unterschiedlichen Messinstrumenten kaum. Ja, das ist auch als richtig anzukreuzen. Warum? Das war sozusagen, hatte ich letztes Mal auch kurz erklärt, auch ein Kritikpunkt, dass wir verschiedene Erhebungsmethoden haben, verschiedene Messmethoden haben, um sowas wie emotionale Intelligenz zu messen. Einmal können wir das sozusagen über Selbsteinschätzung messen, dann können wir das darüber messen, ob Leute irgendwelche Aufgaben lösen, Rollenspiele lösen zum Beispiel. Es gibt sozusagen verschiedene Definitionen, nicht Definitionen, eher Messmethoden, das zu untersuchen. Wenn das verschieden gemessen wird, das ist dann nicht so erfreulich, hängt das nicht so stark miteinander zusammen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so klar, was wird da genau gemessen, das ist ein weiterer Kritikpunkt. Das wäre sozusagen auch richtig gewesen. Und das drittens, das Konzept ist zu intuitiv. Das ist jetzt kein besonders großer Kritikpunkt, das ist eher was Positives. Also das wäre sozusagen falsch gewesen. Kommen wir noch zur zweiten zu der Affektfrage. Ah nee, da muss ich hier weitermachen wahrscheinlich. Genau, also wir haben hier diese Arten Anspannung, Nervosität und Stress. Hört sich erstmal nicht so positiv an, das heißt, kann man von ausgehen, ist irgendwie negativer Effekt. Ist das niedrig positiver Effekt? Nee, weil das sind ja eher negative Ausprägungen. Das neutrale Effekt auch nicht, das hört sich ja irgendwie schon nach Arousal an, irgendwie Erregbarkeit. Ist das niedrig negativer Effekt? Anspannung, Nervosität, Stress? Eher auch nicht. Das ist eher der hohe negative Effekt. Das haben immer noch 44% als richtig angekreuzt. Warum? Das sind sogar negative Sachen, aber das, ich bin nicht irgendwie matt, ich bin nicht irgendwie deprimiert, das wäre sozusagen niedriger Effekt, sondern ich bin eher gestresst, ich bin angespannt, mein Blutdruck geht hoch, mein Herz geht hoch. Das heißt, Effektarten, die negativ sind, aber auch nach außen richtungsorientiert sind. Also hier die vierte Antwort, das wäre die richtige gewesen, immerhin 44% von Ihnen haben das angekreuzt. Gut, soweit nochmal eine kleine Wiederholung auch zu diesen verschiedenen Affektarten, emotionale Zustände. Dann noch kurz dieses bisschen kompliziertere Modell, das letztes Mal ganz am Ende war, das vielleicht auch so ein bisschen kompliziert war, das aber, wie ich finde, ein sehr gutes Modell ist und auch ein wichtiges Modell. Deshalb hier nochmal kurz erklärt, dieses Modell zur Stressforschung. Also letztes Mal hatten wir nochmal besprochen, das große Ganze bei diesem Verständnis vom Stress war, es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt sozusagen Anforderungen oder Demands auf Englisch. die am Arbeitsplatz auf mich einkommen oder vielleicht auch generell. Und dann gibt es Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, um das zu bewältigen. Das wird hier gut auch nochmal in diesem Modell hier zusammengefasst. Also es gibt am Job sozusagen verschiedene Ansprüche an mich, mentale, emotional, physisch, je nachdem, was ich für eine Aufgabe habe, ob ich jetzt neu ins kalte Wasser geworfen werde. Stellen Sie sich vor, Sie kommen ganz neu, erster Job, erstes Praktikum, ersten Tag kriegen Sie ein ganz komplexes Projekt, gleich aufs Auge gedrückt, das Sie jetzt managen müssen. Da ist irgendeine Veranstaltung in 2, 3 Wochen, die müssen Sie organisieren. Das wird wahrscheinlich erstmal Sie ziemlich stressen, weil, oh, jetzt muss ich hier als Praktikant diese Veranstaltung, irgendeinen Workshop mit einem Kunden organisieren. Das heißt, Sie denken erstmal, wow, Riesenanforderungen, bin ich dem überhaupt gewachsen, habe ich die Kompetenzen, das zu machen, bleibe ich ruhig genug, kann ich auch emotional damit umgehen und so weiter. Das heißt, das ist eine Riesenherausforderung also für mich. Das heißt, das hat das Potenzial, dass hier erstmal Stress entsteht, durch diese Anforderungen, die herantreten. Wenn ich jetzt aber ausreichend Ressourcen zur Verfügung stelle, wenn jetzt meine Vorgesetzte sagt, kein Problem, Herr Kunze, Sie sind jetzt neu hier, aber wir unterstützen Sie dabei, das zu machen. Wir schicken Sie nochmal 3 Tage auf eine Schulung, Projektmanagement. Kollegen sind da, die ich ständig fragen kann. Ich kriege Feedback von außen. Gleichzeitig habe ich die Wahrnehmung, das ist eine autonome Aufgabe, für die bin ich verantwortlich. Das heißt, habe ich auch viele Ressourcen, die zur Motivation führen hier. Die denken, ja, es ist eine tolle Aufgabe, ist zwar eine Herausforderung, aber ich kann damit umgehen. Bedeutet hier dann, das führt erstmal primär dann zur Motivation, wenn ich viele Ressourcen habe, und diese Ressourcen können auch dazu führen, und das ist dieser Pfad hier oben, dass dieser Effekt von Anforderungen auf Stress weggeht. Das nennen wir, habe ich schon öfters mal gesagt, auch einen Moderationseffekt. Bedeutet hier, dieser Pfeil hier oben, der geht nicht direkt auf eine andere Variable drauf, sondern der bezieht sich hier nur auf den Zusammenhang. Das heißt, bedeutet hier, jemand hat die Wahrnehmung schon oder große Anforderungen werden ja nicht mehr herangestellt. Also eben dieses Beispiel, ich komme eine neue Aufgabe, denke ich im ersten Moment, bin ich vielleicht nicht gewachsen, könnte Stress erzeugen, aber wenn ich ausreichend Ressourcen habe, geht mein Stresslevel zurück, geht vielleicht sogar auf Null oder ich habe sogar positiven Stress. Das heißt, das ist sozusagen ein umfassendes Modell, dieses Job-Demand-Resource-Model, also Arbeit, Anforderung, Ressourcenmodell, wenn man es auf Deutsch sagen würde, das uns erklären kann, wie generell Stress, aber auch Motivation am Arbeitsplatz entsteht und noch viel interessanter, wie diese beiden Faktoren jeweils miteinander zusammenhängen. Bedeutet immer, und deshalb auch nochmal, warum das eine gute Theorie ist, weil die sozusagen einen sehr großen Erklärungsbereich hat. Eine Theorie ist immer gut, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn sie möglichst allgemeingültig ist. Das ist sozusagen immer das Ziel, was ich als Wissenschaftler habe, wenn ich eine Theorie aufstelle. Ich will einen möglichst großen Objektbereich haben, was ich damit erklären kann. Und mit diesem Modell hier können wir sozusagen sehr viele Situationen individuell am Arbeitsplatz erklären, indem wir diese Anforderungen und Ressourcen mit einbeziehen, wo Sie hier vorne sehen, ganz viele unterschiedliche Faktoren am Arbeitsplatz mit reinpacken können und wir können Motivation und Stress, eigentlich 2 separate Faktoren, miteinander verbinden. Deshalb ein sehr gutes Modell, um hier letztendlich, und das ist dann hier hinten das finale Outcome, Leistung am Arbeitsplatz zu erklären. Und das ist ja auch wieder ein spannendes Outcome, was mich insbesondere aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive interessiert. Denn ich will hier sozusagen leistungsfähige Mitarbeiter haben, die einerseits motiviert sind und möglichst niedrigen Stresslevel haben von diesem negativen Stresslevel. Also das nochmal zur Wiederholung. Der Ansatzpunkt, der Nutzen dieses Modells, Job-Demand-Resource-Modell. Gut, jetzt lassen wir aber, wie gesagt, diese individuelle Ebene hinter uns. Das haben wir jetzt hoffentlich ganz gut verstanden. Also Theorien kennengelernt, Ansätze kennengelernt, die besonders Motivation, Leistung von einzelnen Mitarbeitern in der Organisation erklären. Was wir jetzt machen wollen, ist, wie gesagt, eine Ebene darüber gehen. Manchmal gibt es schon Aufgaben, die jetzt nur ein Individuum leisten muss. Also eben bei dem Beispiel, wenn ich jetzt diese Aufgabe habe, irgendwie ein Projekt zu organisieren, ein Event zu organisieren, ja, dann ist das erst einmal eine eigene Aufgabe. Aber meistens ist es ja so, dass es viele Aufgaben gibt, die kann einzelner gar nicht lösen. Deshalb gibt es ja auch Organisationen, hat man in der allerersten Veranstaltung kennengelernt. Es gibt es aber nicht nur Organisationen als Ganzes, sondern es gibt da sozusagen eine Zwischenebene und das ist die Team- oder auch die Abteilungsebene. Und mit der wollen wir uns heute mal beschäftigen. Also wir wollen erstmal gucken, Teams und Arbeitsgruppen, was ist denn das überhaupt? Wie definieren wir das überhaupt? Also wie immer erstmal gucken, worüber sprechen wir überhaupt, dass wir darüber überhaupt diskutieren können, dass wir es anwenden können. Dann auch bei diesem, auf dieser Ebene so ein IPO-Modell kennenlernen, ein Input-Process-Output-Modell. Und da gibt es ein ganz bekanntes, das uns vermeintlich hilft zu erklären, warum funktionieren manche Teams gut, warum funktionieren manche Teams nicht so gut. Und dann schließlich gucken mal heute, das wird der Fokus heute sein, wir werden zwei Veranstaltungen zu dieser Teamebene machen. Heute werden wir uns generell erstmal mit Teamprozessen beschäftigen, also was passiert innerhalb so eines Teams, warum funktionieren manche Teams gut, warum funktionieren manche Teams nicht so gut. Nächstes Mal werden wir uns mehr mit dem Thema Diversität als ein Inputfaktor beschäftigen. Deshalb heute werden Sie sehen, eine Vielzahl von Teamprozessen und auch Ansätzen da kennenlernen. Das sind zwei Kapitel heute, Chapter 9 und 10 von Robinson Judge, die relevant sind und wie immer auch hier noch weiterführende Literatur zu dieser Teamforschung. Eine sehr umfangreiche Forschungsliteratur gibt es dazu. Wenn Sie auch sehen, ist auch so ein bisschen mein Forschungsbereich, das werden Sie nächstes Mal auch kennenlernen. Also ich mache auch viel Teamforschung, wird es auch immer mal wieder Vertiefungsseminare zu geben, die ich auch anbiete oder mein Lehrstuhl. Gut, sehen Sie jetzt hier sehr umfangreiche Agenda für heute, kommt aus dem Grund zustande. Zum einen, wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Forschungsfeld, da gibt es ziemlich viele Ansätze, ziemlich viele Theorien. Auch in dem Lehrbuch Robinson Judge, allein für diese Teamprozesse, haben Sie diese ganzen Ansätze hier aufgeführt. Da werde ich heute mal ein bisschen schneller durchgehen, wichtige Sachen ein bisschen detaillierter machen, manche Sachen aber sozusagen auch nur anreißen, dass Sie die zumindest mal kennengelernt haben. Gut, also fangen wir an. Definition Team, Arbeitsgruppe. Also, was ist ein Team eigentlich? Das hat man ja so im ständigen Sprachgebrauch, benutzt man das eigentlich ja sehr häufig, Sie wahrscheinlich auch, arbeiten im Team, das ist sowas Gängiges. Also ein Team ist erstmal eine Arbeitsgruppe von verschiedenen Individuen, die irgendwie zusammenarbeiten, um ein Produkt herzustellen oder eine bestimmte Serviceleistung anzubieten. Weitere definitorische Einengung, die müssen sich sozusagen wechselseitig Rechenschaft ablegen. Und wahrscheinlich auch, und da sind wir auch wieder bei der ursprünglichen Definition von Organisationen, irgendwie so eine Arbeitsteilung haben und vielleicht auch in irgendeiner Form zumindest für kurze Zeit zumindest eine Begrenzung nach außen. Ein Team ist natürlich lange nicht so stabil wie so eine Organisation an sich, die über Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte ja sogar überdauern kann. Werden wir gleich sehen, es gibt verschiedene Teamarten, die vielleicht auch nur für einen Tag zusammenkommen, vielleicht für eine Woche, nur zwei Wochen. Aber irgendeine Begrenzung, Abgrenzung nach außen wird es schon geben. Dann gibt es sozusagen die Mitglieder eines Teams. Das ist sozusagen die Substanz, die ein Team ausmacht. Die haben geteilte Ziele, sind dafür gegenseitig verantwortlich. Sie sind wechselseitig abhängig voneinander. Werden wir gleich sehen. Meistens ist das so, wenn ein Team funktioniert, dann haben wir diese Synergieeffekte, die wir auch schon auf der Gesamtorganisationsebene kennengelernt haben. Das heißt, ein Team an sich, besonders in Bezug auf sein Output, ist mehr als einfach die Addition seiner Einzelteile. Sondern wir haben nach Möglichkeit durch die komplementäre Fähigkeiten, Kompetenzen, Motivationen, wie auch immer, der einzelnen Mitglieder irgendwas, wie das gut zusammenwirkt, wie das gut zusammenfügt und dass man durch wechselseitige Interaktion sozusagen sein Ziel erreichen kann. Im Robinson-Judge-Buch werden Sie auch eine Definition finden, dass ab zwei Personen man schon von einem Team spricht. Das kann man so sagen, also würden Sie jetzt vielleicht ja auch so denken, zwei Personen, das ist ja eigentlich schon ein Team. Es gibt in der Literatur sozusagen auch andere Definitionen, die da sagen, eigentlich kann man erst ab drei Personen von einem Team sprechen. Dann haben wir wirklich eine teambasierte Interaktion. Bei zwei Personen, da sprechen wir eher so etwas, das nennt man eine Dyade. Das ist dann ja eigentlich nur eine Interaktion wechselseitig zwischen zwei Individuen. Also da streitet sich so ein bisschen die Literatur. Ich würde eher sagen, man spricht ab drei Personen wirklich von einem Team. Aber wie Sie dann im Lehrbuch sehen können, sehen das manche Leute auch anders. Weitere Einschränkungen. Teammitglieder haben meistens klar definierte Rollen, also es gibt da irgendwie vorgeschriebene, explizite, also wirklich vorgeschriebene Rollen oder manchmal auch implizite Rollen, nicht klar formulierte Rollen, die sich erst so die Zeit herauskristallisieren. Wenn das gut funktioniert, dann entwickelt man sowas wie ein Wir-Gefühl, eine Teamidentifikation, dass man sozusagen sich mit den Zielen des Teams identifiziert, dass man übereinstimmt und dass man sich auch wechselseitig unterstützt. Teams sind weder zu klein noch zu groß. Sozusagen die Grenze nach unten sind 3 oder 2 Mitglieder. Nach oben würde ich mal sagen, maximale Größe sind 15 Mitglieder, aber das ist schon sehr, sehr groß. Eigentlich ist es so, sprechen wir vom Team im engeren Sinne nur, wenn wirklich die verschiedenen Personen noch wirklich miteinander in Interaktion treten können. Das ist auch eine Herausforderung sozusagen in der Unternehmenssprache. Wenn Sie selber mal im Unternehmen arbeiten, wird ziemlich viel schnell als Team definiert, was in Wirklichkeit aber überhaupt kein Team ist, was vielleicht im Organisationschart nur irgendwie zusammengruppiert ist, wo die Personen aber nie wechselseitige Interaktion regelmäßig haben. Wo auch teilweise sehr große Organisationseinheiten, 30, 40 Leute noch als Team definiert werden. Das ist aus so einer wissenschaftlichen, insbesondere sozialpsychologischen Perspektive nur sehr schwer, sowas als ein Team zu sehen. Teamforschung, wie jetzt häufig schon, ist jetzt was primär jetzt erstmal auch nicht in der Organisationsforschung, der Managementforschung entstanden ist, sondern auch da beruhen wir erstmal auf anderer Forschung, insbesondere der sozialpsychologischen Forschung, die sich auch schon wie in anderen Forschungsbereichen, zum Beispiel der Motivationsforschung, schon sehr lange mit diesem Thema, wie funktionieren eigentlich soziale Einheiten und insbesondere Teams beschäftigt, die das sehr detailliert zum größten Teil im Labor gemacht hat, darunter kontrollierten Settings geguckt hat, wann funktionieren Teams, wann nicht, und da generelle Theorien entwickelt hat. Theorien, die wir heute auch verwenden, eine große, die wir kennenlernen werden, insbesondere nächstes Mal die soziale Identitätstheorie, die erklärt, warum wir uns überhaupt mit Teams identifizieren, mit Zielen von Teams identifizieren, aber auch noch viele andere. Also auch wieder hier, wir berufen uns auf Grundlageforschung aus anderen Disziplinen und versuchen die auf dem Management, auf den Organisationsbereich anzuwenden. Teams, und deshalb ist es aber auch wichtig, jetzt nicht nur aus einer Forschungsperspektive, sondern wieder aus der Praxisperspektive sich damit zu beschäftigen, viele Arbeit heute in Organisationen ist eigentlich teambasiert. Also ganz, ganz häufig müssen Organisationen auf Teamstrukturen zurückgreifen. Warum? Weil natürlich einfach die Komplexität auch so hoch ist, dass sie nicht von einem einzigen Individuum, einem Mitarbeiter geschafft werden kann, sondern wenn ich komplexe Produkte herstellen will, wenn ich komplexe Services anbieten kann, brauche ich immer soziale Einheiten, Teams, Abteilungen darüber und dann natürlich die ganze Organisation. Dann gibt es sozusagen Problemlösungsteams, also Teams, meistens Projektteams, die nur für die Lösung eines konkreten Problems zusammenkommen. Ein neues Produkt soll entwickelt werden, wir finden uns als Teams zusammen. Das können Teams sein, die aus dem gleichen Funktionsbereich kommen, aber denken Sie daran, Sie wollen jetzt zum Beispiel ein neues Handy entwickeln, dann brauchen Sie wahrscheinlich jemanden, der sich mit der Technik auskennt, vielleicht einen Programmierer, Sie brauchen aber jemanden, der sich mit Marketing auskennt. Das soll ja irgendwie vermarktet werden. Drittens brauchen Sie auch jemanden, der sich betriebswirtschaftlich auskennt, der vielleicht die Kosten im Blick hält, einen Controller, der dabei ist. Da haben Sie schon 3 verschiedene Bereiche, Funktionen, die hier zusammenkommen in einem zeitlich befristeten Team, um irgendwas zu machen. Es gibt Teams, meistens ist es schon so, das werden wir nächstes Mal machen. Teams werden auch irgendwie haben eine Führungskraft. Das ist für die Führungskraft dann gleich noch eine größere Herausforderung, weil ich muss nicht nur einen einzelnen Mitarbeiter führen, sondern ich muss jeden einzelnen Mitarbeiter zum Beispiel in einem Team mit 4 Personen führen und gleichzeitig mich irgendwie noch darum kümmern, dass das Team insgesamt funktioniert. Manche gibt es aber auch sowas wie autonome Teams, das wäre auch toll für Organisationen. Deshalb wollen die auch gerne, dass es dazu mehr Forschung gibt, wo sich gar keine Führungskraft mehr darum kümmern muss, sondern die führen sich irgendwie selber. Die funktionieren so gut, dass man eigentlich nichts mehr in Sachen Steuerung machen muss. Das wäre sozusagen das größte Ziel, was man da haben kann. Schließlich noch eine weitere wichtige Eingrenzung, virtuelle Teams. Es gibt auch immer mehr Teams, insbesondere bei global tätigen Organisationen, die gar nicht mehr irgendwie physisch an einem Ort zusammen sind, sondern die sich nur virtuell treffen, das heißt, die von verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontinenten kommen, die nur über IT-Technologie, soziale Medien, wie auch immer interagieren. Das ist ja erstmal positiv, weil da kann ich sozusagen ja viel flexibler sein als Organisation, kann aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Leute zusammenbringen, so ein Team, aber können Sie sich vorstellen, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, da sowas zu schaffen, was wir eben bei der Definition hatten, wie so ein Wir-Gefühl, dass so ein Team gut funktioniert. Was ich dann ja als Organisation will, ist Teams, die gut funktionieren. Das heißt sogenannte Hochleistungsteams. Die kennen wir jetzt nicht nur aus Organisationen, die kennen wir zum Beispiel auch aus dem Sportbereich. Also jetzt hier so Mechanikerteam, Formel 1, gerade hier WM-Finale ja gestern gewesen. Da muss alles auf den Punkt genau funktionieren. Hochtechnologie, Zeitdruck, null Fehlertoleranz. Genauso bei Operationsteams oder im Orchester oder hier bei Notfalleinsätzen. Also alles Teamsituationen, wo eigentlich keine Fehler erlaubt sind, wo ständig 100 oder sogar 100% der Leistungsfähigkeit eines Teams vorhanden sein muss. Diesen Situationen extrem wichtig, aber natürlich auch in vielen anderen Situationen. In Organisationen hätten die Manager gerne Teams, die so funktionieren. Leider ist es so, Teams funktionieren nicht immer so. Sondern haben Sie vielleicht auch mal schon mal selber erlebt, vielleicht auch nur hier im ganz Kleinen, wenn Sie hier eine Referatsgruppe haben oder irgendwie eine Übungsgruppe, müssen da zusammenarbeiten, dann läuft das vielleicht manchmal richtig gut und manchmal funktioniert das überhaupt nicht. Das sehen Sie jetzt hier an so einem klassischen Modell von dem Herrn Katzenbach, schon ein bisschen älter, ein sehr praxisnahes Modell. Der sagt erstmal, wenn wir jetzt in einer Organisationschart von einer Organisation definiert, mehrere Personen zusammen haben, die irgendwie eingruppiert sind, dann sind die erstmal eine Arbeitsgruppe. Sind das hier 1, 2, 3, 4, 5 Personen? Ihr seid jetzt das Team Entwicklung zum Beispiel. Jetzt wäre es schön, wenn die hier oben hinkommen, Hochleistungsteam. Es ist aber die Gefahr, dass die auch in diesem Bereich, wenn wir jetzt sehen hier die Leistungskraft, in den Bereich der Pseudoteams kommen. Das heißt, es kann auch Teams geben, die schlechtere Performance hervorbringen, schlechtere Leistungsfähigkeit als die reine Addition ihrer Fähigkeiten. Das ist ja ganz schön negativ. Was passiert in solchen Teams? Das sind Teams, die nicht wirklich sich komplementär wechselseitig ergänzen, die zusammenarbeiten, sondern die sowas machen, gegeneinander arbeiten. Das heißt, die kümmern sich nicht darum, jetzt ein neues Produkt zu entwickeln, die unterschiedlichen Fähigkeiten einzubringen, sondern die kämpfen irgendwie gegeneinander. Da gibt es extreme Konflikte in dem Team. Die können sich überhaupt nicht einigen, wie sie miteinander kommunizieren zum Beispiel. Das heißt, die fallen hier runter in den Bereich der Pseudoteams. Das funktioniert überhaupt nicht. Es wäre eigentlich besser gewesen, wir hätten die separat gelassen. Die Leistungskraft geht nach unten. Dann gibt es Teams, potenzielle Teams. Das sind zumindest welche, die hier auf der Ebene sind. Ja, die Addition der einzelnen Fähigkeiten, das funktioniert additiv. Die bringen jeweils ihre Fähigkeiten ein, aber zusammengearbeitet wird nicht. Echtes Team, die haben ihre Potenziale erkannt, ja, das ist die X-Achse ist nicht beschriftet. Ja, das steht wahrscheinlich hier drüben. Das ist, glaube ich, hier die Zusammenarbeit muss hier unten stehen. Da ist wahrscheinlich das Pseudo-Team rübergekommen. Zusammenarbeit oder Synergie könnte man vielleicht auch hinschreiben. Group Effectiveness, genau, ja, also Effektivität könnte man auch sagen, oder Zusammenarbeit, genau, also wie die funktionieren sozusagen. Genau, also hier sozusagen die Leistungskraft, hier die Effectiveness. Hier, echtes Team, die haben ihre Potenziale erkannt, sind in die Richtung unterwegs und sind vielleicht auf dem Weg dahin, hier oben auch als Hochleistungsteams zu funktionieren. Das bedeutet, die schaffen weitaus mehr als die Addition ihrer einzelnen Fähigkeiten, ergänzen sich komplementär und können diese Leistungsfähigkeit über sehr lange Zeit halten. Das Ziel muss es sein, jetzt als Organisation, wenn ich das anstrebe, hier oben anzukommen. Gibt es jetzt Beispiele nicht nur in Organisationen, sondern auch im Sport, wo das gut funktioniert? Eben Formel 1 haben wir schon gesehen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel das Segeln hier, America's Cup. Diejenigen, die sich mit Segeln beschäftigen, kennen das. Riesensegelveranstaltung, sowas wie die Weltmeisterschaft des Segelns. Gab es hier mal ein Team aus der Schweiz, Alinghi, das habe ich noch aus meiner Schweizer Zeit immer mit dabei, das Beispiel, die das erstaunlicherweise gewonnen haben, obwohl die Schweiz ja gar keinen Seezugang haben, obwohl die einen extrem vielfältiges Team waren, 100 Personen aus 15 verschiedenen Nationen, also auch ganz unterschiedliche Hintergründe, alles so Topstars des Segels, aber die haben irgendwie miteinander gut funktioniert. Da hat zum Beispiel der Skipper, also der Leiter dieses Boot gesagt, wir haben sehr gute Leute, aber wir haben keine Garantien, dass wir ein gutes Team sind. Also die reine Addition dieser guten Leute bedeutet noch lange nicht, dass das gut funktioniert. Wichtig ist, dass neue Leute mit neuen Fragen in die Mannschaft kommen. Sie sollen mit neuen Ideen alte Konzepte herausfordern, damit wir eine neue Philosophie entwickeln. Also ganz speziell, besonders neue Leute sollen hier Bestehendes in Frage stellen, sollen ihre Kompetenzen, ihre Gedanken einbringen, um das Team voranzubringen. Das wäre sozusagen so ein richtig gut funktionierendes Team, wenn das so funktioniert. Anderes Beispiel, da muss ich hier den Ton reinmachen, als ein Video, auch aus dem Bereich des Sports Fußball. Die französische Nationalmannschaft bei der WM 1990. Gucken wir mal, ob das hier angeht.
französischen Mannschaft ist das Chaos perfekt. Die WM-Ambitionen nichts als ein Trümmerhaufen. Die Ereignisse der Reihe nach. Nach der blamablen Niederlage gegen Mexiko beleidigt Nicolas Anelka den Trainer mit äußerst unflätigen Worten, die auch noch groß auf Seite 1 einer Zeitung erscheinen. Anelka wird nach Hause geschickt und die Mannschaft rätselt, wer den Streit in der Kabine in die Öffentlichkeit getragen haben könnte. Patrice Evra verdächtigt Fitnesstrainer Robert Duvergne, der stürmt erbost davon. Die Mannschaft verweigert daraufhin aus Protest das Training. Stattdessen unterhalten sich die Spieler mit den Fans und schreiben Autogramme. Für Teammanager Jean-Louis Valentin ist das zu viel. Er tritt zurück, sagt, er sei angewidert von dem Skandal. Ausgerechnet Trainer Dominik verliest dann eine Erklärung seiner Spieler.
Par respect pour le public qui veut assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays, mais également celles que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, et des innombrables enfants qui gardent les bleus comme un verre.
Vorbildhaft und verantwortungsvoll sind die Geschehnisse wohl sicherlich nicht. Eher der vorläufige Höhepunkt eines bizarren Fußballskandals.
Gut, also sehen hier ein Team, irgendwie Weltmeisterschaft, eigentlich die Top-Leute aus dem Land, aber das funktioniert gar nicht. Die sind schon irgendwie aktiv und schreiben da auch irgendwelche Erklärungen, verfassen Pressemitteilungen, wie auch immer. Aber das ist irgendwie nach innen gerichtet, da gibt es interne Konflikte, Spannungen. Das funktioniert also überhaupt nicht. Das wäre sozusagen hier der Fall. Pseudo-Team, die arbeiten überhaupt nicht zusammen. Das kann jetzt damit zusammenhängen, zum Beispiel auch Gruppengröße, so ein großes Team. Schwieriger zu steuern für so einen Trainer. Eine Mannschaft von 11 Personen im Fußball, vielleicht sogar ein Kader von 21 Leuten, das ist unheimlich anspruchsvoll. Sehen wir auch in der nächsten Veranstaltung dann nochmal. Und umso größer Ihr Team ist, das kennen Sie vielleicht auch selber aus Ihren eigenen Erfahrungen mit so Referatsgruppen, umso größer ist die Gefahr auch, dass es vielleicht sowas wie Trittbrettfahrer gibt. Das heißt, wie viel Sie sich in so eine Teamarbeit einbringen, hängt ja auch ein bisschen da ab, wie können Sie sich auf die anderen verlassen. Weil letztendlich vielleicht, wenn Sie so ein Referat machen, bekommen Sie so eine Gesamtnote. Aber es ist ja nicht klar, dass alle gleichmäßig dazu beitragen. Vielleicht hängt sich der eine total rein, weil er besonders gute Noten haben will, weil er sich auch für das Thema interessiert. Die anderen schwimmen einfach so mit, engagieren sich nicht so wirklich, aber profitieren dann auch von dem Benefit, von dem Reward, von dem Ertrag, die das ganze Team bekommt. Das nennt man auch Social Loafing oder solches Trittbrettfahren. Das heißt, Einzelne strengen sich vielleicht weniger an, wenn sie in so einer Gruppe sind, als wenn sie allein arbeiten würden. Auch weil vielleicht die Anteile nicht ganz klar zuordnbar sind. Wer hat was beigetragen? Das ist eine weitere große Herausforderung, die wir hier haben bei solchen Teams. Also Sie sehen hier große Herausforderungen. Teams können gut funktionieren, können zu solchen Hochleistungsteams werden, aber es gibt genauso auch die andere Tendenz, dass Teams überhaupt nicht funktionieren. Dass ich negative Tendenzen habe, dass ich darunter zurückfalle, was eigentlich die Addition der Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder sind. Jetzt nächster Schritt, wie können wir jetzt quasi uns dem wissenschaftlich annähern? Das heißt, was gibt es jetzt für einen größeren Ansatz, um zu erklären, wann Teams funktionieren, wann die nicht so funktionieren? Wie gesagt, große empirische Literatur, auch im Organisationsbereich. Und das größte Modell, was es gibt, ist sozusagen auch hier so ein IPO-Modell, Input Process Output Model. Das da sagt, es gibt spezielle Input-Faktoren. Der größte Input-Faktor ist sicherlich die Zusammensetzung des Teams. Das heißt, was für Individuum, was für Mitglieder habe ich in so einem Team? Welchen Hintergrund haben die? Welche Vielfalt haben die? Welche Diversität haben die? Aber auch zum Beispiel Führungsverhalten könnte so ein Einflussfaktor sein. Das führt dann dazu, je nachdem, wie so ein Team zusammengesetzt wird, was ich quasi reingebe in so ein Team an Fähigkeiten, dass spezielle Prozesse ablaufen. Das heißt, die können gut zusammenarbeiten, wie das Alinghi-Team, das Segel-Team, die können überhaupt nicht gut zusammenarbeiten, negativ, Konflikte, Reibungen, Spannungen, wie die französische Nationalmannschaft. Es kann auch Teamzustände geben. Zustände heißt immer nur kurzfristige Sachen, die man wahrnimmt. Die können sich zum Beispiel ziemlich gut vertrauen oder ein ganz großes Misstrauen haben. Die können ein ganz starkes Gefühl der Zusammenhalt haben. Jawohl, wir sind ein Team, wir arbeiten für ein gemeinsames Ziel. Genauso können Sie das Gefühl haben, nee, wir sind hier so total unterschiedlich, das funktioniert gar nicht. Das sind Zustände, die kurzfristig entstehen können, auch emotionale Zustände, das ist zum Beispiel so etwas wie eine positive Stimmung, positiver Affekt in so einem Team vorherrscht oder negativer Affekt. Je nachdem, wie die dann zusammenarbeiten, wie diese Stimmungen sind, hat das wiederum Auswirkungen auf die Teamzusammensetzung. Das ist natürlich falsch hier, das gehört da nicht hin, sondern, müssen wir korrigieren, auf die Teamleistungsfähigkeit. Das ist, was wir hier hinten haben. Also, Teamprozesse, Teaminput führen zu Teamprozessen, Teamzustände, das führt da wiederum zu der Leistungsfähigkeit, das ist der Outputfaktor. Das ist wiederum abhängig vom Teamkontext, also ein Team, was zum Beispiel in einer Organisation, in einem Setting, in dem Startup-Unternehmen gut funktionieren kann, zum Beispiel ein sehr diverses Team mit Leuten aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Hintergründen, kann im alten Industriebetrieb oder auch in der öffentlichen Verwaltung überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, auch der Kontext, in dem ich mich bewege, zum Beispiel auch die Aufgabe, die ich habe, können ja auch eine sehr starke Rolle spielen, ob Inputfaktoren zu den gleichen Prozessen und die Prozessen zu dem gleichen Output führen. Das heißt nochmal hier Team Inputs, das wollen wir heute nur am Rande machen. Was wir heute machen wollen größtenteils sind diese Teamzustände, Teamprozesse. Das heißt, was hier mittendrin passiert, damit wollen wir uns heute detaillierter auseinandersetzen. Nochmal hier Inputfaktoren, das sind die Gruppengröße, das ist die Vielfalt, Heterogenität, also die Themen vom nächsten Mal, Ausbildung, Background, Geschlecht, Alter, wie auch immer. Umwelt- oder Kontextfaktoren, das können Aufgabenstellungen sein, Organisationen, unterschiedliche Anreizsysteme, ist ein Anreizsystem zum Beispiel auch auf Teams ausgerichtet oder nur auf Individuum. Aber auch Sachen, die wir jetzt erstmal hinten anstellen werden, sondern die wir in der nächsten Veranstaltung eingehen wollen. Heute wollen wir jetzt durch diese verschiedenen Modelle der Teamprozesse durchgehen, um zu verstehen, wie die Outcomes besser funktionieren. Ja, guter Punkt, Stecker mache ich auch raus. Also, wie können wir verstehen, was es für Prozesse gibt in den Teams, wie die entstehen und vielleicht dann im zweiten Schritt auch, wie man diese Prozesse vielleicht steuern kann. Erster Ansatz, Teamentwicklung. Total klassischer Ansatz, größtenteils ein eher praxisorientiertes Modell, das auch bei vielen Management-Schulungen eingesetzt wird. Empirische Validität, Evidenz nicht so ganz gegeben. Trotzdem ziemlich relevant und deshalb will ich Ihnen das hier auch mal vorstellen, ist schon ein bisschen ein älteres Modell von dem Herrn Tuckman, der da sagt, erstmal universell gültig, das heißt auch eine sehr starke Aussage, das gilt irgendwie für alle Teams. Jedes Team, das neu zusammengesetzt wird, also immer Teams, die neu entstehen, zum Beispiel neue Projektteams, gehen durch verschiedene Phasen durch. Also erste Phase hier, die Forming-Phase, was ist da los? Da trifft man sich irgendwie neu. Denken Sie zum Beispiel, Sie kommen hier auf Ihrem Erstsemesterhof, kennen noch keinen. Da ist man vielleicht erstmal so ein bisschen höflich, vorsichtig, guckt einmal, wer ist in einem hier sympathisch, wer ist einem weniger sympathisch, mit wem kann ich vielleicht zusammenarbeiten, mehr interagieren, gut kommunizieren. Das heißt, das läuft für eine gewisse Zeit ab, auch wenn wir uns wieder im Organisationskontext uns vorstellen, ein neues Projektteam kommt zusammen, zum Beispiel, was wir vorhin als Beispiel hatten, um das neue Handy zu entwickeln. Diese Phase ist dann irgendwann vorbei, ungefähr hier sagen die nach einem Viertel der Projektlaufzeit, sehen Sie ja immer, ist hier so geviertelt, dann kommt die Storming-Phase. Dann sieht man, okay, wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt, es gab vielleicht irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen auch am Anfang, wir haben uns kennengelernt, jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir zur Potte. Wie können wir das Ziel, was wir jetzt haben, erreichen? Und da ist jetzt die Gefahr und die Herausforderung, dass wir in diese Phase des Stormings kommen, das heißt, es kommen erstmal Diskussionen auf. Wie wollen wir das Ziel erreichen? Wie wollen wir das neue Produkt entwickeln? Sollen wir eher auf die Kosten gucken oder sollen wir eher auf die Innovativität gucken des Produktes? Werden dann die Personen, zum Beispiel die IT-Entwicklungsleute, werden sagen, klar, wir brauchen die neuesten Innovationen drin. Der Controller wird sagen, nee, wartet mal. Wir müssen auch gucken, dass wir das effizient machen, dass wir das mit unseren vielleicht bestehenden Produktionswerkzeugen, Möglichkeiten produzieren können. Das heißt, es gibt gewisse Konflikte, es gibt vielleicht auch Konflikte darüber, wer den höchsten Status hat in der Gruppe, wer das Sagen hat, wenn es jetzt auch keine klare Führungskraft gibt. Das heißt, im schlimmsten Fall zerstreitet man sich, kommt es zu so großem Streit, dass es gar nicht weitergeht. Deshalb muss das Ziel sein, dass man diese Storming-Phase überwindet und hier in die Norming-Phase kommt und sowas wie gemeinsame Normen entwickelt, schon aus dem Namen zu nehmen, wie man sozusagen mit diesen Schwierigkeiten umgeht. Das heißt, welche Kommunikationsform finden wir? wie lösen wir Konflikte, wie verhindern wir, dass Konflikte auch auf einer persönlichen Ebene ausgetragen werden, sondern eher um die Sache gehen. Und dann schließlich in dem Bereich hier zu kommen, Performance. Leistungsfähigkeit, es funktioniert richtig gut. Das heißt, das sind alles Phasen, das ist sozusagen die generelle Annahme dieses Teams, die jedes Team durchlaufen kann. Sehen Sie nochmal hier, das werde ich jetzt nicht alles einzeln vorlesen, wo auch Führungskräfte dann, Teammanager, darauf achten können, wie ich damit umgehe. Also am Anfang erstmal sozusagen den Leuten Orientierung geben, vielleicht Teambildung machen, dann hier unten gucken, dass diese Konflikte nicht zu stark werden und dass man relativ schnell dahin kommt, dass diese gemeinsamen Normen entwickelt werden, um in den Bereich der Leistungsfähigkeit zu kommen. Die Idee ist dann, es ist nicht dann zwangsläufig so, wenn wir einmal hier oben sind, dass wir immer da bleiben, dass wir sozusagen in den Rahmen sind, dass Teams gut funktionieren, sondern es kann immer passieren, dass man hier wieder zurückfällt. Zum Beispiel die Teamzusammensetzung ändert sich, es kommt ein neuer Kollege dazu, ein neuer Mitarbeiter. Kann es sein, dass man wieder hier in diesen Quadranten zurückfällt und dass die Teams wieder anfangen müssen, erstmal ihre Regeln zu entwickeln, vielleicht dass neue Konflikte auftreten. Also hier generelle Annahme, dass es diese vier Phasen gibt. Empirisch konnte das nicht so wirklich gezeigt werden, weil sozusagen auch die Abgrenzung wieder dieser Bereiche nicht so wirklich gut ist. Also nicht so ein gut empirisch validiertes Modell, aber von der Anwendbarkeit ein sehr gutes Modell. Gibt dazu einen anderen Ansatz und der ist wiederum besser empirisch belegt. Das ist das Punkted Equilibrium Modell, das wieder mehr auf empirischer Forschung hier beruht. Das sagt, viele Teams, insbesondere Teams, die bei Aufgaben im Labor beobachtet wurden, also die spezifische Aufgaben im Labor gekriegt haben, die gehen nicht durch so eine kontinuierliche Phase, wie wir sie hier hatten, durch diese vier Phasen, und durch alle vier geht man durch, sondern meistens, und das ist relativ häufig der Fall, haben Sie vielleicht auch selber schon mal festgestellt, wenn Sie so eine Aufgabe hatten, am Anfang, erstes Meeting, passiert erstmal gar nicht so viel von der Leistungsfähigkeit zu. Sondern meistens, und das ist spannend, das ist in vielen Studien herausgekommen, auch empirischen Studien, gibt es sozusagen einen sprunghaften Anstieg der Leistungsfähigkeit im Hinblick auf das Ziel, was man vorgegeben hat, was man erreichen will, wenn ungefähr die Hälfte der Zeit, die man vorgegeben hat, vorbei ist. Das Interessante ist, das passiert sowohl bei Teams, die sehr langfristige Projekte haben, über mehrere Monate, als auch nur, wenn man denen wenige Minuten oder wenige Stunden als Projekte gibt. Dann gibt es sozusagen hier, und das ist die Annahme dieses Modells, eine sprunghafte Entwicklung, dass man sieht, oh, die Zeit läuft ab, jetzt müssen wir irgendwie zusammenkommen, jetzt müssen wir uns finden, jetzt müssen wir unsere Leistung auf die Straße bringen und hier voranstreiten. Und dann hat man sozusagen schon diese Ebene hier erreicht, durch einen punktuellen Schub sozusagen, und ist leistungsfähig. Das ist sozusagen ein bisschen konträrer Ansatz zu diesem kontinuierlichen Modell der Entwicklungsphase von Teams. Also, es gibt einen sprunghaften Anstieg, wenn ungefähr der Leistungsfähigkeit eines Teams dann ungefähr die Hälfte der Zeit für die Aufgabe abgelaufen ist. Bedeutet jetzt hier, vor allen Dingen könnte man jetzt sagen, aus einer Praxisimplikation, Zeit möglichst kurz halten, weil umso kürzer ich die halte, umso schneller kommen meine Teams vielleicht in dem Bereich, um diese Ziele auch zu erreichen. Gut, das sind jetzt sozusagen Teamentwicklung, das heißt, das sind ganz generelle Ansätze, durch welche Entwicklungsphasen, durch welche Prozessphasen laufen die meisten Teams durch. Interventionsmöglichkeit, wie kann ich dann diese verschiedenen Phasen so steuern, dass ich möglichst schnell mein Team in die Lage bringe, die hohe Performance, die hohe Leistung zu finden. Das andere, wie wir Verhalten und auch Leistungsfähigkeit von Teams erklären können, ist über Rollenanforderungen und Rollenverhalten. Das heißt, generell gilt das, aber insbesondere auch für Teams, dass es bestimmte Verhaltensmuster, Erwartungen gibt, die ich vielleicht schon selber kenne, wie ich in einer Situation zu reagieren habe. Wie muss ich mit bestimmten Situationen verhalten? Das heißt, zum Beispiel für mich als Professor gibt es vielleicht spezielle Rollenanforderungen. Ich soll vielleicht eher seriös auftreten, ich soll intellektuell sein. Das sind sozusagen Rollenerwartungen, die an mich herangetragen werden. Das weiß ich aus einer generellen Wahrnehmung, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe oder vielleicht aus den Medien das auch wahrgenommen habe. So gibt es das auch für andere Situationen. Wenn Sie irgendwie Arzt werden, wissen Sie vielleicht, wie Sie als Arzt aufzutreten haben, weil Sie zum Beispiel irgendwelche Arztserien geguckt haben. Das heißt, es gibt generelle Rollenerwartungen, aber es gibt im Speziellen, zum Beispiel für spezielle Berufe, aber es gibt es die auch für Verhalten in sozialen Kontexten, insbesondere auch in Gruppen. Meistens funktioniert das dann auch im besonderen Arbeitsbereich ein bisschen komplexer. Es gibt implizite Erwartungen, die Sie an so einen Job haben, die auch an Sie gestellt werden, die die Organisation an Sie stellt, zum Beispiel, dass Sie motiviert sind, dass Sie vielleicht auch intrinsisch motiviert sind, dass Sie sich mit einer Aufgabe identifizieren. Wenn Sie das zeigen, erwarten Sie auch einen bestimmten Reward, ein bestimmtes Ergebnis von der Organisation, zum Beispiel eine gute Bezahlung, eine Entwicklungsmöglichkeit. Das ist dann ein psychologischer Kontrakt. Das ist noch eine zweite Sache, die mit diesen Rollenerwartungen zusammenhängt. Das Spannende ist jetzt, dass wir relativ schnell, wenn wir in solche sozialen Settings kommen, ganz generell uns solchen Rollenerwartungen unterwerfen. Und das ist ein generelles Finding, was in vielen Studien, insbesondere jetzt in der sozialpsychologischen Forschung, nachgewiesen wurde. Also, dass wir ziemlich schnell, und das ist das Spannende, ob wir das auch wollen oder nicht, bestimmte Rollenerwartungen annehmen, die an uns herangetragen werden. Insbesondere, wenn die Erwartung ist, dass ich mich auch nicht als Individuum zu verhalten habe, sondern dass ich mich entsprechender Erwartungen, Normen von einer Gruppe zu verhalten habe. Ganz berühmte Studie finden Sie auch im Lehrbuch dazu, ist das sogenannte Stanford Prison Experiment, haben einige von Ihnen vielleicht schon mal gehört, gibt es auch Kinofilme zu. Ein Experiment in Stanford durchgeführt in den 70er Jahren, ein einfaches Experiment, da wurden kognitiv fitte, auch gebildete Studenten rekrutiert, die einen Anreiz gekriegt haben, eine Woche bei so einem Experiment mitzumachen, 24 Personen erstmal, Versuchspersonen, und denen wurden verschiedene Rollen zugeteilt. Einmal Gefängniswärter, einmal Häftling, wurde gesagt, Hälfte von euch sind Gefängniswärter hier, die andere Hälfte sind Häftlinge und ihr sollt euch entsprechend dieser Rolle verhalten. Instruktionen gekriegt, wie man sich dazu verhalten hat, aber haben natürlich auch schon implizite Rollenerwartungen gehabt, weil kennt man ja, Gefängnisse hat man öfters auch schon mal im Fernsehen gesehen. Das heißt, hier als Gefängniswärter muss ich eine dominante Rolle annehmen. Ich muss hier sagen, wo es lang geht, ich muss die Regeln vorgeben, ich muss die Regeln durchsetzen. Als Gefängnisinsasse muss ich mich dessen unterwerfen. Das wurde auch noch insbesondere gestärkt, dieses Rollenverständnis, nicht nur, dass das vorgegeben wurde, das wurde auch noch mit Symbolen verknüpft. Das heißt, es wurde unterschiedliche Kleidung den Leuten gegeben. Die Gefangenen durften nur mit Nummern und mit Namen angesprochen werden. Das wurde sogenannt deindividualisiert. Also alles nochmal Faktoren, die stärker dazu führen sollten, dass sich diese Personen mit diesem Rollenverständnis identifizieren. Aufgabe hier für Ruhe und Ordnung sorgen nach eigenem Ermessen. Das sollten die Polizisten machen. Also alles gebildete Leute, Studenten, wahrscheinlich auch wie Sie, ähnlich nur in den 70er Jahren. Was haben die gemacht? Die haben das sehr ernst genommen und zwar sehr schnell sehr ernst. Sie haben das so ernst genommen, dass das quasi so aus dem Ruder gelaufen ist, dass das Experiment gar nicht zu Ende geführt werden konnte. Nämlich diese Gefängniswärter haben sich nicht nur emotional sehr negativ gegen den Insassen verhalten, sondern teilweise sogar fast körperliche Gewalt angewendet. Gab wirklich Stresssymptome, psychosomatische Beschwerden bei den Gefängnisinsassen, dass das nach wenigen Tagen abgebrochen werden musste. Das heißt, nur durch Vorgabe sozusagen solches eines Rollenbilds, das diese Teilnehmer sehr stark angenommen haben, hat es zu diesen sehr stark negativen Effekten geführt. Gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären? Also warum machen wir das? Zum einen hat das auch was mit einer Gruppenidentifikation zu tun. Man hat die Wahrnehmung, man hat einen hohen Status jetzt hier plötzlich zugeteilt bekommen, wenn man dieser Gefängniswärter ist, dann muss man dem auch entsprechend nachgehen. Es gibt bestimmte Gruppennormen, die ausgeführt worden wurden, die unterstützt man sich auch wechselseitig. Wir sehen also hier Gruppenprozesse, das ist nicht nur immer was Positives, das kann auch was sehr, sehr Negatives sein, wenn man das für negative Zwecke nutzt. Andersherum, jetzt aus einer Unternehmensperspektive, hätten wir natürlich sehr gerne, dass sich Leute zum Beispiel mit positiven Gruppennormen, mit einem positiven Gruppenverständnis, zum Beispiel, wir sind sehr performant, wir unterstützen uns gegenseitig sehr stark identifizieren. Gibt also durchaus die Möglichkeit, sowas positiv zu nutzen. Sie sehen aber hier auch sozusagen die dunkle Seite von solchen Rollenverständnissen, von solchen Gruppenidentifikationen. Ich kenne das dann ja aus der Geschichte, das hat man hier vor 70 Jahren in Deutschland, 75 Jahren gesehen, dass solches Rollenverständnis auch sehr stark übernommen werden kann, auch von vormals sehr gebildeten Leuten, also ganz ähnlich wie dem Experiment, aber auch sowas wie Abu Ghraib, dem Gefängnis von den Amerikanern im Irak, wo sozusagen, wenn Leute in Machtpositionen, in hohe Statuspositionen mit bestimmten Rollenzuteilungen gebracht werden, da Menschlichkeit, Humanismus sehr schnell über Bord geworfen werden. Das sind also sozusagen ein bisschen die negativen Seiten, die durch solche Gruppenprozesse auch ausgelöst werden können. Also was wir sehen, jetzt auch durch dieses erste Rollenbeispiel, was sehr wichtig ist, was Verhalten in Gruppen prägt, sind Normen, die in Teams entstehen. Positive Normen, negative Normen. Das heißt, es gibt relativ schnell, auch wenn das nicht so vorgegeben wird, auch implizit entsteht sowas, spezielle Verhaltensnormen, wie ich mich verhalten muss. In einer sozialen Einheit, in einem Team. Ob ich zum Beispiel mich als Hochleistungsteam verstehe und jemand Neues kommt dazu. Wir produzieren zum Beispiel ein Produktionsteam, ist immer 20% besser als der Durchschnitt. Jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter dazu, dann wird er sich wahrscheinlich relativ schnell an diese Gruppennorm anpassen, weil sonst hat er ein Problem in dieser Gruppe. Sonst wird er negatives Feedback kriegen vielleicht von dem anderen, wird vielleicht sogar unter Druck gesetzt werden. Andererseits kann es ja Gruppen geben, in denen es zum Beispiel Dienst nach Vorschrift gibt, die niemals sich 100% anstrengen. Auch da wird es dazu kommen, dass sich neue Mitglieder relativ schnell an diese Gruppennormen anpassen. Also das können so zu Normen, die in solchen Teams entstehen, können zum Beispiel auf Leistungen bezogen sein, die können auf äußere Erscheinungsbild bezogen sein. Zum Beispiel, wie ich mich in einer NGO anziehe, wenn ich da arbeite bei Greenpeace, wird diametral unterschiedlich sein, als wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer Wirtschaftsprüfung arbeite, bei einer Investmentbank. Das heißt, auch nach außen treten man sozusagen konform auf, zeigt man durch sein äußeres Erscheinungsbild, dass man sich einer bestimmten Norm unterwirft, dass man sich einer Gruppe Zugehörigkeit führt. Genauso kann das über Ressourcenverteilung gemanagt werden, dass ich nur Ressourcen bekomme, wenn ich mich entsprechend der Norm verhalte. Wo man sowas das erste Mal gesehen hat, wie solche Normen entstehen, ist ein ganz berühmtes Experiment, das sogenannte Hawthorne-Experiment. Das sind Produktionswerke in den Vereinigten Staaten. Und da hat man in den 40er Jahren ein Experiment durchgeführt und hat gedacht, man könnte dort über die Veränderung der Helligkeit des Lichts, das war noch so ein ganz alter Taylorismus-Ansatz, dass wir sozusagen durch die Arbeitsumgebung vielleicht die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter verändern können. Hat man ein Experiment gemacht, hat in der einen Gruppe heller gemacht, in der anderen hat man es dunkler gemacht oder das Licht sogar gleich gelassen. Hat gedacht, okay, wenn wir nur die Helligkeit verändern, verhindert sich vielleicht sogar die Leistungsfähigkeit. Hat man gesehen, das hat aber nicht unbedingt was mit der Helligkeit zu tun, sondern es hat auch was eher damit zu tun, in beiden dieser Gruppen ändert sich sozusagen die Performance, auch wenn das Licht in der anderen Gruppe später wieder runter gemacht wird, bleibt die Leistungsfähigkeit, die durch den Anstieg des Lichts erstmal erzeugt wurde, gleich. Das heißt, es hat sich was geändert in diesen Teams, die Leistungsfähigkeit ist hochgegangen, aber nicht aufgrund des Lichts, sondern weil die eine besondere Wertschätzung, eine besondere Positionierung in der Organisation erfahren haben. Die haben gedacht, hey, die kümmern sich jetzt um uns, auf unsere Leistung wird besonders geguckt, deshalb müssen wir uns jetzt besonders anstrengen. Und diese Leistungsnorm, die sich dann in diesen Teams sozusagen ausgelöst wurde, wurde dann über die Zeit, hat sich fortgesetzt. Das heißt, bedeutet, ich kann einmal solche Leistungsnormen in Teams induzieren, die werden zur generellen Norm, so wenn die Teams relativ stabil bleiben, bleibt das auch so bestehen. Das ist sogar mal was Positives, im Gegensatz zu diesem negativen Beispiel davor mit den Rollenverteilungen. Wenn ich solche positiven Leistungsnormen in so einem Team habe, kann das über längere Zeit ganz gut funktionieren. Da gibt es noch weitere Studien, die da auch sagen, genau, das ist sowas wie so ein Gruppenphänomen, das ist sowas wie so ein Ansteckungsprozess, wie wir das letztes Mal mit den Emotionen hatten. Also ich werde dadurch infiziert, ich beobachte andere, wie sie in meinem Team handeln, kopiere das oder werde sogar von den anderen, von dem generellen Verhalten in dem Team dazu gezwungen, ebenso zu handeln. Es gibt sowas wie geschriebene oder auch ungeschriebene Regeln, wie ich mich zu verhalten habe. Das kann sich durch den Verkleidungskodex ausdrücken. Das kann sich zum Beispiel auch dazu ausdrücken, wer mit wem zum Mittagessen geht in einer Organisation. Gehe ich zum Beispiel mit meinem Chef Mittagessen oder bleiben die Mitarbeiter unter sich? Also alles informelle oder formelle Kodizes in solchen Organisationen. Gibt dann sozusagen aktiven Druck. Also es kann sein, dass ich da aktiv drauf angesprochen werde. Mensch, wie abgerobbt läufst du denn hier immer rum? Jetzt zieh dich mal richtig an. Kann sein, dass das auch indirekt gemacht wird, dass über mich zum Beispiel irgendwie gelästert wird, schlecht gesprochen wird. Ich bekomme das so indirekt mit. Sarkasmus, Beschimpfung, das wären alles eher negative Tendenzen, um solche Gruppennormen durchzusetzen. Also Sie sehen schon mal hier, Gruppen können gut funktionieren. Da gibt es so positive Prozesse, die da ablaufen, vielleicht aber auch negative Prozesse. Jetzt wollen wir mal kurz überlegen, wenn wir jetzt das sozusagen wieder aus einer Steuerungs-, aus einer Managementperspektive betrachten, Was könnte ich denn jetzt als Organisation machen? Was könnte ich insbesondere als Führungskraft machen, um möglichst positive Prozesse anzustoßen in meinem Team? Da denken Sie bitte mal 2-3 Minuten drüber nach. Also, was können Führungskräfte machen, um effiziente und effektive Teams zu haben? Was meinen Sie? Steuerung von Gruppen, Management? Was könnte man machen, um jetzt positive Prozesse zu fördern? Ja? Ja, genau, also was der Kommilitone gesagt hat, ich wiederhole es nochmal, sozusagen Führungskräfte können ja auch als Vorbild dastehen und müssen sich dessen bewusst sein, können vielleicht insbesondere sowas wie diese Gruppennorm, die wir eben hatten, prägen. Also wenn wir eine hohe Leistungsnorm haben wollen, wo die Leute alle mehr arbeiten, als sie müssen, dann muss ich das sozusagen als Führungskraft auch vorleben und vielleicht dadurch auch eine Norm prägen, ja? Genau, also versuchen das als ein generelles Ziel der Organisation, als ein Image vielleicht zu etablieren, dass ich vielleicht auch so Selektionseffekte habe, dass ich die entsprechenden Mitarbeiter auch so auswähle. Ja, ganz oben ein bisschen laut sprechen, damit ich es verstehe. Genau, also wir kommen die Tone nochmal auf dieses Tuckman-Modell, diese Teamuhr sozusagen. Ja, in der Storming-Phase muss ich was wahrscheinlich schaffen oder in der Norming-Phase eine hohe Gruppenidentifikation zu schaffen und da diese Normen auch zu entwickeln, die dann vielleicht später prägend sind und auch längerfristig Bestand haben. Gut, also wir werden nächstes Mal dann nochmal genauer gucken, was ich als Führungskraft machen kann, insbesondere wenn ich Diversität in meinem Team habe. Jetzt möchte ich noch eine weitere Sache zeigen oder noch zwei weitere wichtige Sachen in diesen Prozessschritten. Und zwar einmal, Normen sind ja was Gutes, insbesondere wenn es diese Leistungsnormen sind. Aber was natürlich auch eine Gefahr ist, dass Leute in den Teams ihre individuelle Haltung, ihre individuelle Einstellung aufgeben und sich extrem stark dem Gruppendruck anpassen. Das nennt man dann Konformität. Und das kann zu folgenden Sachen führen. Da möchte ich Ihnen ein ganz berühmtes Experiment mal vorführen, und zwar das Ash-Experiment. Dafür habe ich noch mal ein kleines Video, dass Sie das kennenlernen können. Das gucken wir uns mal kurz an.
Before you just going along with the group, the modeling your responses after what the group is doing exactly what the crowd, what everybody else is performing. People today are generally considered more self-aware and sophisticated about the effects of social influence. But are they less subject to conformity? Dr. Pratt Kennis decided to find out. There will be a stimulus line over here on your left-hand side. And all you need to do is to pick which of these lines is the same as the stimulus line. And we'll go around in order. And all you need to do is state the number. We'll start with subject number one. What is your response? Two. Subject number two. Subject 6. 2.
answer, and he initially resists the influence of group pressure. Subject says, most subjects start out defying the group, but after repeated trials, many of them begin to conform. Subject 4.
2.
Subject 5.
2.
Subject 6.
2.
Subject 7.
2.
Subject number 4, what is your response?
1.
Subject number 5.
1.
Subject number 6,
your turn.
1. Their voices may drop. They may know they're giving the wrong answers, but they eventually give in.
Okay, sehen Sie hier ein ganz berühmtes Beispiel für diese sogenannte Konformität in Gruppen. Das heißt, dass ich mich in Gruppen auch negativen Tendenzen, negativen Normen oder auch solchen falschen Aussagen anpasse, wie jetzt in diesem einfachen Experiment, wie lang sind die verschiedenen Striche, wo eigentlich relativ eindeutig war, dass das ein falsches Ergebnis war. Aber mit der Zeit ist der Gruppendruck sozusagen so stark angestiegen, dadurch, dass die anderen manipulierten Leute sozusagen in diesem Experiment gesagt haben, die falsche Antwort ist richtig, dass ich mich diesem sozialen Druck nicht mehr erwehren konnte. Das bedeutet jetzt natürlich auch in Teams, wenn ich solche Tendenzen habe zu Konformität, ist das jetzt nicht unbedingt was Positives. Also bedeutet, individuelle Stärken, auch Fähigkeiten werden da hinter sozusagen die Gruppennormen zurückgestellt. Und ich komme eben nicht gerade in diesen Bereich dieser Hochleistungsteams, die wir am Anfang ja angestrebt haben, sondern in dem Bereich eher der Pseudo-Teams, wo das eigentlich nicht funktioniert, Teams, die eigentlich schlechtere Ergebnisse bringen, als wenn ich die individuellen Antworten der einzelnen Teammitglieder nutzen würde. Sehen Sie hier bei diesen Experimenten, das ist schon sehr erstaunlich, über längere Durchführungen geben 75% der Versuchsintervalle mindestens einmal eine falsche Antwort aufgrund dieses Gruppendrucks, der da erzeugt wird. Also ein sehr erstaunliches Ergebnis. Also diese Konformität, dass ich sozusagen was wohlweislich falsch sage, aufgrund des Einflusses der anderen Personen. Kann sein, dass ich das erstmal mache, sozusagen um in der Öffentlichkeit meinem Gesicht zu wahren, das wäre ein öffentliches Compliance, dass ich das jetzt mache, um innerhalb des Teams, der Organisation dieser Norm zu entsprechen. Mit der Zeit kann es aber auch sein, dass ich mein Verhalten anpasse, weil ich diese Überzeugung, Einstellung übernehme. Das sind zwei Prozesse dieser Konformität, die auch wieder in so einem Prozess ablaufen können, wie ich das am Anfang gesehen habe, insbesondere wenn neue Gruppenmitglieder dazukommen. Es gibt relativ starke Normen, bin ich fast gezwungen, mich da anzupassen, weil es sonst ziemlich anstrengend ist. Wenn ich mich dem widersetze, ist das für mich sehr emotional anstrengend, auch sozial anstrengend, weil ich mich ja sozusagen gegen diese anderen Einstellungen, gegen diese anderen Vorstellungen in der Gruppe stelle. Ein fünfter Faktor, der auch noch sehr stark Prozesse in Teams beeinflusst, ist Status. Status ist ein bestimmter Rang, den ich habe in einer sozialen Einheit. Der kann vorgegeben werden, zum Beispiel, wenn ich verschiedene Hierarchieebenen in einem Team zusammen habe, wenn da mehrere Hierarchieebenen gemeinsam arbeiten. Der kann aber auch implizit entstehen, also über Kompetenzen zum Beispiel, wie die verteilt sind. Wenn in dem Team, was wir vorhin hatten, dass das neue Produkt entwickeln soll, das neue Handy, werden wahrscheinlich die IT-Leute, die Entwickler, einen relativ hohen Status haben, weil die eine Ressource haben, auf die die anderen angewiesen sind. Das heißt, auch in Teams, wo es vermeintlich nur eine ganz flache Hierarchie gibt, das wird ja auch vielen Organisationen heute angestrebt, dass es nicht so hohe Statusunterschiede mehr gibt, zum Beispiel denken Sie an Ihre Start-up-Unternehmen, die auch große Organisationen heute gerne kopieren, da soll möglichst wenig Hierarchie, wenig Statusunterschiede rein. Aber auch in diesen sozialen Einheiten, wo eigentlich formal wenig Status vorgeschrieben wird, ergeben sich relativ schnell Statusunterschiede, zum Beispiel aufgrund von Kompetenzen, Ressourcen, die auch letztendlich wieder Macht bedeuten. Genau, das können sein, die Macht, die eine Person über andere inne hat, das wäre sozusagen eine formale Macht, wie ein Vorgesetzter. Diese Fähigkeit, die eine Person hat, zu den Gruppenzielen beizutragen, das nimmt man relativ schnell implizit wahr. Haben Sie vielleicht auch schon mal selber erlebt, wieder beim Beispiel Referatsgruppen. Da gibt es Leute, die kennen sich vielleicht schon sehr gut mit dem Thema aus. Die werden wahrscheinlich relativ schnell sagen, wo es lang geht, welche Literatur wir hinziehen sollen, wie wir unsere Struktur machen wollen und so weiter. Und die anderen werden das auch implizit anerkennen, weil sie merken, das funktioniert gut, derjenige hat die Kompetenzen, hat die Ressourcen. Es kann auch was mit Charaktereigenschaften zu tun haben, auch wie ich auftrete, zum Beispiel, ob ich eher extrovertiert oder introvertiert bin. Das kann jetzt positiv sein, also jetzt mal so Statushierarchien in so Teams sind jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste, das ist jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Insbesondere, wenn man jetzt eine neue soziale Situation hat, ein neues Team gibt zusammen, man muss sich irgendwie strukturieren, man muss relativ schnell dahin kommen, dass wir in diese Phase kommen, wo wir gemeinsame Normen entwickeln und dann auch leistungsfähig geben, hilft uns vielleicht so ein Status, das ja zu strukturieren. Das heißt, wenn es einen gibt, der sagt, wo es lang geht, wenn es da vielleicht sogar einen Vorgesetzten gibt, kann das funktionieren. Andererseits haben diese Personen, die einen hohen Status haben, auch eine für die ist es einfacher, zum Beispiel von gängigen Gruppennormen abzuweichen. Also der Chef von so einem Team kann sich natürlich leichter mal leisten, zu spät zu kommen. Der könnte sich sogar auch leichter leisten, und das ist dann nochmal viel relevanter, wenn es insbesondere darum geht, gute Ergebnisse hervorzubringen, auch einer gängigen Diskussion mal zu widersprechen und zu sagen, hey, in die Richtung, wo wir gehen, Richtung dieses neues Produktes, das funktioniert so gar nicht, wir müssen vielleicht ganz neu denken, wir müssen vielleicht alles über den Haufen werfen, nochmal alles genau neu machen. Der kann das auch leichter durchsetzen, wenn Status, wenn diese Hierarchie auch mit Kompetenz korreliert, zusammenhängt. Das war ja der optimale Fall, dass derjenige, der dem höheren Status zugeschrieben kriegt, auch die bessere Position hat. Er auch das bessere Wissen hat, die besseren Kompetenzen hat, deshalb ist es sinnvoll, auf den zu hören. Also könnte sein, die Chefs sind wirklich immer die kompetenteren Leute, gibt aber auch andere Faktoren, die zum Beispiel zu höheren Status führen. Eine Sache ist zum Beispiel Alter in vielen Organisationen. Das heißt, vermeintlich diejenigen, die länger da sind, die eine höhere Erfahrung haben, die räumen sich zumindest selber einen höheren Status ein, denken, sie müssen jetzt auch bei Entscheidungen mehr eingebunden werden, müssen vielleicht auch mehr sagen im Team, wo sonst alle auf einer gleichen Hierarchieebene, wo es lang geht. Anderer Faktor könnte Geschlecht sein. Traditionell in vielen Gesellschaften, auch in den westlichen Gesellschaften, auch hier bei uns, zumindest Stereotyp so verbreitet, räumt man Männern, insbesondere im Unternehmensbereich, im Wirtschaftsbereich, einen höheren Status ein als Frauen. Das heißt, in neuen Teams, die zusammenkommen, wird vermeintlich Stereotyp erstmal den Männern, vielleicht den Älteren, einen höheren Status zugeschrieben als den Frauen und Jüngeren. Das kann funktionieren, aber das muss natürlich nicht funktionieren. Wie Sie selber wissen, ist es natürlich mitnichten so, dass immer die älteren Männer die höchste Kompetenz haben, das höchste Wissen haben, um da voranzukommen, sondern viele Organisationen müssten eigentlich genau andersrum denken. Das heißt, solche Statushierarchien, die hier entstehen, können auch dazu führen, dass nicht das Maximale aus dem Team herausgeführt wird, sondern dass sich ein Team selber blockiert. Weil derjenige, der vermeintlich den höchsten Status hat, nach vorne geschoben wird, der trifft die Entscheidungen, aber der ist dafür eigentlich gar nicht prädestiniert, der ist dazu eigentlich gar nicht in der Lage. Umso problematischer wird das dann auch für den Einzelnen. Stellen Sie sich vor, jetzt als junge Frau kommen Sie in so ein Team, dominiert von älteren Männern, und Sie können einfach überhaupt nichts sagen. Wenn Sie eine Idee einbringen, werden Sie sofort runtergebügelt, auf Sie wird gar nicht gehört. Das ist natürlich nicht besonders fair. So eine Wahrnehmung von Fairness hatten wir ja schon bei der Equity-Theorie. Das könnte sowohl besonders eine prozentuale als auch eine distributive Fairness widersprechen. Das heißt, wahrgenommene Unfairness bezüglich Statuspositionen verursacht Ressentiments, mangelhaftes Verhalten, das ist auch äußerst unbefriedigend, das könnte sicher auch negative Emotionen auslösen, zum Beispiel, um auf das Thema von letztes Mal zurückzukommen. Das heißt, Teams, die so funktionieren, werden besonders für diejenigen Statusniedrigeren, wenn das unberechtigt ist, nicht so ein besonders angenehmes Umfeld sein, in dem ich mich nicht so gerne einbringe, wo ich wahrscheinlich auch nicht so besonders lange in diesem Team dabei bin. Letzter Punkt, das ist auch in dem Lehrbuch noch drin, ganz am Ende, dass sich solche Statusfaktoren auch interessanterweise übertragen können. Also zum Beispiel könnte das sein, ich gehe immer mit demjenigen, der einen hohen Status hat, zum Mittagessen. Das heißt, ich bin jetzt ein Praktikant, aber der Abteilungsleiter nimmt mich immer mit zum Mittagessen. Bedeutet dann, dieser Status, dieses Abteilungsleiter wird auch ein bisschen auf mich übertragen in dem Team, dass sie sagen, oh, der hat ja so eine gute Beziehung zu dem, dem ordnen wir genau so einen Status zu. Das heißt, solche Ansteckungseffekte von solchen besonders stigmatisierten oder positiven Status, stigmatisierten Status, gibt es jetzt zum Beispiel ein Experiment, da bin ich aber nicht ganz sicher, ob ich dem so wirklich glauben würde, wenn das nicht nochmal repliziert wird, das da gezeigt haben soll, dass vor Bewerbungsgesprächen diejenigen, die neben jemand gesessen haben, der einen sehr niedrigen Status hat, zum Beispiel eine übergewichtige Frau, auch später negativer selber in Bewerbungsgesprächen beurteilt wurden. Das heißt, dieser negative Status von dieser Person, mit der man noch nicht mal direkt interagiert hat, sondern neben der man nur gesessen hat, soll sich vermeintlich auf diese Entscheidung auswirken, weil die meinen eigenen Status beeinflusst. Ja? Das wäre das Argument, genau, wenn man natürlich längerfristig, wenn wir da weitergucken würden, die Person wurde eingestellt, könnte es natürlich ein Feedback ergeben auf die Frau. Denke ich, ist in der Studie nicht untersucht worden, aber das wäre sozusagen die gegengesetzte Richtung, die sicher auch möglich ist, dass der Status sich anhebt. Wenn diese übergewichtige Frau jetzt zum Beispiel mit dem Abteilungsleiter essen gehen würde, würde sich vielleicht deren Status auch erhöhen. Also sehen Sie hier Status, das ist etwas, kann man sich in solchen Teams, in solchen sozialen Interaktionen nie von frei machen, insbesondere im Organisationskontext, wo Status aber auch was Wichtiges ist, weil das bringt uns auch Struktur. Hierarchie ist wichtig, das werden wir noch in zwei Veranstaltungen kennenlernen, wenn wir über Organisationsstrukturen sprechen. Spielt immer eine Rolle, auch wenn Organisationen Status komplett vermeiden wollen, statusfrei irgendwie handeln wollen, Status wird trotzdem entstehen und wird Teamprozesse, Teamentscheidungen mit beeinflussen. Gut. Was ich letztendlich deshalb als Ziel eigentlich habe, nichtsdestotrotz, ist, dass mein Team, was ich habe, möglichst gut funktioniert, dass es einen hohen Teamzusammenhalt gibt. Heißt auf Englisch Cohesion oder auch Gruppenkohäsion. Das heißt, was ich gern habe, ist sowas, ein Team, das hat irgendwie ein geteiltes Ziel, mit dem sich alle identifizieren. Wir wollen dieses neue Produkt herstellen. Alle Gruppenmitglieder arbeiten darauf hin, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Also wie schaffe ich so eine möglichst hohe Gruppenkohäsion, so einen möglichst hohen Zusammenhalt, in dem sich alle möglichst mit diesem Teamgedanken identifizieren, die Teamnormen auch übernehmen. Das schaffe ich zum Beispiel, indem ich ein relativ homogenes Team habe, in dem wenige Mitglieder aus verschiedenen Hintergründen sind, zum Beispiel nur die älteren Männer, die da zusammen sind, auch wenig funktionale Differenz, also nicht aus verschiedenen Abteilungen, sondern nur aus einer Abteilung. Leute, die relativ gleich denken, die können sich wahrscheinlich sehr viel schneller, auch in dieser Storming-Phase, auf gemeinsame Normen einigen, auf ein gemeinsames Verständnis, wie sie zusammenarbeiten wollen und auch wo sie hinwollen. Umso weniger Mitglieder sind, umso einfacher funktioniert das. Wenn ich ein Team von nur 3 Leuten habe, entsteht sehr viel schneller so eine gemeinsame Überzeugung, eine gemeinsame Identifikation, als wenn ich jetzt im Extremfall ein Team von 20 Leuten habe, die sich vielleicht nur ganz selten treffen, die fast nie mal ganz gemeinsam interagieren. Wenn eine Abhängigkeit untereinander besteht, bin ich auch sehr viel schneller gezwungen, wirklich als Team zu interagieren. Das heißt, wenn es wirklich interdependente Aufgaben gibt, wenn das Produkt, dieses Handy nicht gefertigt werden kann, wenn nicht der Controller, der Techniker und der Marketingmann alle zusammenarbeiten, anders kann das Produkt nicht entstehen. Das wissen alle. Deshalb gibt es einen relativ starken Zusammenhalt. Schließlich kann das nicht nur aus innen heraus entstehen, sondern das kann auch von außen heraus entstehen, zumindest kurzfristig. Wenn ich als Organisation oder als Team zum Beispiel in meiner Existenz bedroht bin, wenn wir unser Ziel jetzt nicht erreichen, wenn dieses neue Produkt nicht entwickelt wird, werden wir alle gefeuert, unser Team ist pleite. Unser Unternehmen ist pleite, aber unser Team ist auch weg. Wir kommen quasi nicht mehr voran. Das heißt, es gibt eine externe Bedrohung, auf die uns wir alle kurzfristig fokussieren können und deshalb bringen wir unsere Stärken für die Erbringung dieses Zieles ein. Also ich werde Teams, die möglichst eng miteinander zusammenarbeiten, die ein geteiltes Ziel haben, die einen hohen Zusammenhalt haben. Da konnten sogar Meta-Analysen zeigen, also nochmal diese zusammengeführten Studien, die Durchschnittseffekte von einzelnen Studien zusammenfassen, dass wenn Teams, die einen hohen Zusammenhalt haben, dass sie eine höhere Zufriedenheit haben, dass es da weniger Fehlzeiten gibt, dass es weniger Fluktuation gibt, dass die Belastung der Arbeit als geringer wahrgenommen wird, also das könnte auch sowas wie eine Ressource sein, wenn wir auf das Stressmodell zurückdenken. Produktivität steigt auch an. Also an sich erstmal alles gut. Also alle Teams sollten eigentlich danach streben, diesen hohen Zusammenhalt zu haben, hohe Gruppenkohäsion zu haben. Aber wie so häufig, haben wir jetzt ja schon häufiger kennengelernt, ist das natürlich nicht für alle Situationen gut. Sondern es gibt, wenn ich so einen hohen Zusammenhalt habe, auch die Gefahr, dass ich mich zu stark nach innen fokussiere und dass sowas entsteht, was sich Gruppendenken nennt oder Groupthink auf Englisch. Das heißt, ich habe als Ausgangszustand eine ganz stark zusammenhängende Gruppe, eine Gruppe von drei Personen, die interdependent voneinander abhängig sind, die ein gemeinsames Ziel teilen, die stark darauf hinarbeiten, die auch positives Feedback bekommen haben, dass das gut funktioniert hat. Das heißt, einmal haben wir jetzt so ein tolles Produkt entwickelt als Projektentwicklungsteam, das war super erfolgreich am Markt. Was machen wir das nächste Mal, wenn wir zusammengerufen werden, um ein neues Handy zu entwickeln? Wir machen es genauso wie beim letzten Mal, weil hat ja so gut funktioniert. Wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben dafür ein positives Feedback gekriegt, wir waren erfolgreich. Vielleicht ist es aber jetzt 3-4 Jahre später, es gibt eine total andere Marktsituation und das funktioniert gar nicht mehr so. Trotzdem, das nehmen wir gar nicht so wahr. Letztes Mal hat das doch so gut funktioniert. Wir bestärken uns auch wechselseitig darin. Wir sollen nichts anderes machen. Niemand Neues ist dazugenommen. Wir sind sehr stark nach innen fokussiert. Das heißt, es wird danach gestrebt, wirklich das zu bestätigen. Es gibt auch so einen Entscheidungsbias, wie wir das auch schon mal kennengelernt haben, diese bestehende Meinung zu bestätigen. Also, wir sind unverwundbar. Es hat auch immer geklappt. Wir haben eine höhere Moralität, das wird auch gesagt, das ist auch das Richtige, was wir machen, da können wir uns auch alle mit identifizieren. Andere Leute, die das in Frage stellen, die werden zensiert. Also es gibt diese Konformitätseffekte hier, diese Gruppennormen werden sehr stark durchgesetzt, notfalls auch ziemlich stark, so fast mit Gewalt durchgesetzt. Das heißt, was einmal funktioniert, wird weiter fortgesetzt, Gruppe versucht stark zusammenzuhalten. Das ist aber nicht für alle Situationen gut. Ein Beispiel hier zum Beispiel, wo das überhaupt nicht funktioniert, ist die Challenger-Katastrophe. Also großes Raketenunglück, 1986 hier Rakete gestartet von der NASA, dann hier oben nach dem Start kurz danach explodiert, Riesenunfall für die gesamte Raumfahrtindustrie sozusagen in den USA. Woran hat das gelegen? Fehlerhafter Dichtungsring, der zu der Explosion einer Trägerrakete führt. Das heißt, da gab es ein technisches Problem, an sich erstmal nichts mit Gruppendenken zu tun, aber es gab ein technisches Problem und davon wussten einige Ingenieure. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir sollten das eigentlich stoppen, wir müssen den Countdown zurückfahren, das funktioniert so nicht. Wir müssen vielleicht nochmal zurückdrehen, wir müssen vielleicht über ein ganz neues Dichtungssystem nachdenken. Die wurden aber systematisch unterdrückt, die wurden aus diesen Teams rausgehört, deren Meinung wurde nicht gehört. Das heißt, wir haben hier so eine Situation, davor haben die Raketenstarts auch immer gut funktioniert, die NASA war in den 80er Jahren relativ erfolgreich, in den 70er Jahren auch, Mondlandung und so weiter. Das wurde erstmal nicht gehört. Es gab dieses klare Ziel, es gab auch diese klare Vorgabe von oben, wir müssen dahin. Diese abweichende Meinung wurde so nicht wahrgenommen und das war einer der Gründe, warum es zu diesem Unglück geführt hat. Das hat dazu geführt, dass die NASA umgedacht hat und explizit Teamtrainingsmaßnahmen eingeführt hat, in dem verhindert werden soll, dass solche Gruppenprozesse, solches Gruppendenken, einseitiges, fokussiertes Denken entsteht, das zu solchen Unglücken führen kann. Sondern immer in solchen Prozessen sollen auch Minderheitenmeinungen gehört werden, sollen in die Prozesse eingebracht werden. Anderes Beispiel, VW-Konzern. Letztes Jahr großer Skandal, wirkt ja immer noch nach, dieses Skandal. Sehen wir mal hier das Vorstandsteam unter dem Herrn Winterkorn, der dafür verantwortlich war. Wenn Sie sich das so betrachten, besonders viel Diversität können wir da nicht feststellen. Das heißt, das sind alles ältere, größtenteils deutsche Männer, die auch sehr lange im VW-Konzern schon sind. Also hier im VW seit 92, 97, 93, 91, 81, nur wenige, die neu dabei sind. Das heißt, sehr einseitiges Personal, sehr einseitige Personalstrategie in diesem Führungsteam, die auch eine Vergangenheit haben in diesem Konzern und die sehr stark dieses Mindset mitbringen, wodurch dieser Konzern auch geprägt wurde. Also was war das? Größter Autohersteller der Welt zu werden, unheimliche Kosteneffizienz, gleichzeitig auch Qualität voranzubringen, Wachstum über alles. Das war die Strategie, die auch gut funktioniert hat. Kurz vor diesem Skandal wurde man ja mal kurzfristig größter Automobilhersteller der Welt, also das große Ziel von Herrn Winterkorn, hat Toyota überholt. Aber wissen wir jetzt, das ging zu einem Preis, das hat nicht funktioniert, das hat nicht längerfristig funktioniert. Wahrscheinlich, weil wir auch hier, da kann man natürlich nur drüber spekulieren, auch dieses Phänomen des Gruppendenkens hatten. Also andere Meinungen, die gesagt haben, hey, vielleicht geht das gar nicht mit dem Wachstum in den USA, besonders so mit unseren Methoden, mit unserer Technologie, die wir haben, Das wurde nicht in Frage gestellt. Also sehen wir auch hier ein starkes Maß an Konformität in diesem Top-Management-Team, das zu negativen Prozessen von Koalition von Gruppendenken führt. Was kann man jetzt machen als Organisation, als Team? Man kann natürlich an der Teamzusammenstellung arbeiten, das werden wir nächstes Mal machen. Man kann auch versuchen, vielleicht sowas, immer mal regelmäßig sowas wie ein Brainstorming zu machen oder vielleicht sogar noch besser wirksame Techniken wie die nominale Group-Technik zu machen. Brainstorming bedeutet erstmal, haben Sie auch schon mal erlebt, Team kommt neu zusammen, alle bringen mal ihre Ideen ein. Forschung zeigt aber, dass in solchen Settings, wenn wir zum Beispiel hier an den VW-Vorstand denken, da wird das wahrscheinlich sehr stark von diesen Leuten hier oben dominiert werden, wenn wir da eine Brainstorming-Session machen. Das heißt, statusniedere Leute werden da niemals so ihre Meinung einbringen können, wie das wäre, wenn sie andere Sachen machen, nämlich sowas wie so eine nominale Gruppentechnik. Das weiß man aus der Grundlagenforschung auch sehr gut, dass das die sehr viel effizientere Möglichkeit ist, um unterschiedliche Perspektiven abzuholen, nämlich nicht die in eine offene Diskussion einzubringen, sondern jeder schreibt die mal separat auf einen Zettel. Nichts passiert, glaube ich. Und bringt die ein und dann werden die zusammengeführt. Also das ist eine Möglichkeit, wie auch Organisationen so die verschiedenen Blickrichtungen, die vielleicht auch Gruppennormen widersprechen, die vielleicht auch Statusniedere einbringen, mitnutzen können. Gut, also was haben wir jetzt heute kennengelernt? Wir haben besonders hier den mittleren Teil der Grafik genauer kennengelernt, verschiedene Gruppenprozesse, wie die abläufen, durch welche Phasen laufen Teams häufig durch, wie entstehen Gruppenprozesse, was gibt es da für unterschiedliche Abstufungen, welche Rolle spielen Normen und auch Konformität in Gruppen, welche Rolle spielt Status in Gruppen und insbesondere auch, was ist Gruppenkoalition, ist das was Schlechtes oder was Gutes? Und darauf werden wir dann nächstes Mal auch aufbauen, wenn wir uns mit dem Thema Diversität und Steuerung von Gruppen noch detaillierter beschäftigen. Dazu sehen wir uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dahin, vielen Dank.